Ja, guten Morgen nochmal von meiner Seite. Ich möchte kurz beten, ihr könnt sitzen bleiben dazu und uns nochmal auf die Predigt einstellen. Vater, danke dafür, dass du jetzt redest durch dein Wort und wir wollen, dass du unsere Herzen erreichst und öffnest, auch bei diesem heißen Eisen, Geld und Besitz, wo wir das gerne als Privatsache halten. Und doch hast du so viel dazu zu sagen und ich bitte dich, lass uns jetzt gut zuhören, wenn dein Geist zu uns spricht durch dein Wort und gib mir Weisheit und Vollmacht, dein Wort zu verkünden. Amen. Ja, schlag gerne eure Bibeln auf. Wir sind in Lukas 16. Lukas 16 und dort werden wir heute uns die Verse 1 bis 13 gemeinsam ansehen. Lukas 16, die Verse 1 bis 13. Er aber sprach zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte, und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Und er rief ihn und sprach zu ihm: Was ist es, das ich von dir höre? Lege Rechnung ab von deiner Verwaltung. Denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn herbei und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er aber sprach: 100 Bart Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und setze dich schnell hin und schreibe 50. Dann sprach er zu dem Anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Er aber sprach: 100 Kor Weizen. Und er spricht zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit den Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Kein Haussklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder aber er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Ich nehme mal kurz dieses Mikro jetzt ab. Ah, jetzt geht es. Okay. Ah, super. Danke, Jürgen. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Ist dir schon mal aufgefallen, wie oft Jesus über Geld spricht? Ja, Fakt ist, Jesus hat mehr über Geld gesprochen als über Himmel oder Hölle. Und nicht nur das, wenn wir das mal vergleichen, redet Jesus ungefähr 10-mal häufiger über Gier als über sexuelle Unmoral. Und obwohl Jesus so viel über Geld und Habgier spricht, ist dieses Thema relativ selten auf unserem Radar. Überleg mal, wann war das letzte Mal, dass du Jesus um Vergebung gebeten hast für deine fehlende Großzügigkeit? Wann war das letzte Mal, dass du Gott offen und ehrlich bekennen musstest: Herr, ich habe echt ein Problem mit Geiz? Ist schon länger her, oder? Die Frage ist, warum ist das länger her? Vielleicht denken wir, dass wir kein Problem mit Habgier oder Geiz haben. Vielleicht gehen wir davon aus, dass dieses Thema einfach keine so große Relevanz hat, geschweige denn eine Gefahr für mich und mein Herz bedeutet. Geiz und Habgier klingen zwar schon ziemlich böse, aber so krasse Sünden sind sie doch dann auch nicht. Nun, Jesus scheint da ziemlich anders zu denken. In Lukas 12 richtet er zum Beispiel einen ziemlich ernsten Appell an seine Zuhörer und sagt: Seht zu und hütet euch vor Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus dem, was er hat. Und alle von euch kennen das schon von der Kinderstunde auf, diesen berühmten Satz von Jesus: Es ist einfacher, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Himmelreich eingeht. Das klingt ziemlich relevant. Das klingt ziemlich relevant. Aus der Perspektive Jesu scheint das Thema Geld und Besitz keine Nebensache zu sein, sondern eine Sache von Leben und Tod, von Himmel oder Hölle. Und wir müssen verstehen, Gott hat kein Problem mit Geld. Es ist seins. Spoiler. Gott hat kein Problem mit Geld oder Besitz oder Reichtum. Was er sieht und worauf Jesus so leidenschaftlich aufmerksam macht, ist die Gefahr für unser Herz, die Geld und Besitz mit sich bringen. Und scheinbar scheint Jesus da eine ganz große Gefahr zu sehen, auch für seine Jünger. Denn auch unsere Herzen haben immer noch das Potenzial, aus Geld und Besitz mehr zu machen, als sie tatsächlich sind. Ja, Quellen, aus denen wir unsere Freude, unsere Sicherheit, unsere Bedeutung ziehen. Unsere Herzen können dazu neigen, Geld und Besitz als Lebensspender zu sehen. Es ist also kein Wunder, dass Jesus auch mit seinen Jüngern über das Thema Geld und Besitz redet. In Lukas 16 packt Jesus dieses heiße Eisen an und er gebraucht dazu zwei Geschichten. Die erste Geschichte schauen wir uns heute an, die nächste Geschichte, da wird Georg uns nächste Woche mit reinnehmen. Und die erste Geschichte, das erste Gleichnis, richtet sich eben an seine Jünger. Und er möchte, dass wir als seine Jünger einen Umgang mit den Gütern, die Gott uns schenkt, erlernen und leben, der Gott groß macht, sein Reich priorisiert und über dieses Leben hinausblickt. Und genau dazu gebraucht Jesus dieses Gleichnis. Es ist ein Gleichnis, das uns auf den ersten Blick etwas verwirren wird wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie es dir gerade ging beim Lesen. Aber lass uns jetzt mal folgendermaßen vorgehen. Wir verstehen jetzt erstmal, was passiert hier und dann wollen wir es anwenden auf uns. Ja, Jesus erzählt ein Gleichnis von einem sehr reichen Mann. Woher weiß ich, dass er sehr reich ist? Nun, der Typ braucht einen Verwalter, um sein Reichtum zu verwalten. Und dieser Verwalter in der damaligen Zeit hatte so etwas wie die Generalvollmacht über alles, was seinem Chef gehört. Nun, wir erfahren gleich zu Beginn, dass dieser Verwalter in Schwierigkeiten ist, weil er seinen Job anscheinend nicht wirklich gut gemacht hat. In Vers 1 lesen wir, dass er ziemlich unverantwortlich mit dem Besitz und dem Geld seines Chefs umgeht. Er verschwendet es, was zur Zeit Jesu schon als krasses Wirtschaftsverbrechen galt. Und das kann der Chef natürlich nicht lange sich ansehen. Und so wird der Verwalter ins Büro zitiert und ziemlich schnell wird klar, was die Stunde geschlagen hat. Er wird gefeuert. Vers 2, ja, und er rief ihn und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft über deine Verwaltung ab, denn du kannst nicht mehr mein Verwalter sein. Und ab Vers 3 bekommen wir jetzt einen Einblick in den Kopf dieses Verwalters. Was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir meinen Job weg. Und das ist jetzt cool. Graben kann ich nicht. Hä? Und zu betteln schäme ich mich. Ja, man merkt so richtig, dass in ihm die Angst hochsteigt. Er wusste, ich bin meinen Job los und mit meinem Job bin ich auch mein luxuriöses Leben los. Das Problem ist, Wirtschaftskriminelle zu dieser Zeit hatten keine Chance, nochmal einen Job zu bekommen. Die würden entweder graben, Gräber oder solche Dinge, das war ihre Aufgabe, oder sie mussten betteln. Der wusste, was ihm blüht. Und jetzt bekommt er Angst. Er wollte nicht verzichten auf das Leben, an das er sich gewöhnt hat. Also was mache ich jetzt? Er würde sein Leben hinter sich lassen müssen. Er würde ziemlich viele Freunde verlieren, sobald rauskommen würde, dass er fremden Besitz veruntreut hat und sich wahrscheinlich die ganze Zeit in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Und jetzt braucht er einen Plan, um doch irgendwie einen Job zu bekommen oder zumindest Freunde, die ihm ein Dach über den Kopf bieten. Und diesen ziemlich gerissenen Plan fasst er jetzt und zieht ihn eiskalt durch. Schaut mal, was ab Vers 5 passiert. Er ruft die Schuldner seines Chefs zusammen und stellt kurzerhand neue Schuldscheine aus. Du schuldest ihm 100 Bart Öl, das sind ungefähr 3000 Liter. Mach 50 draus. Ja, 50% Nachlass. Du schuldest ihm 100 Kor Weizen, das sind 1200 Zentner. Du kriegst 20% Nachlass. Was tut er also? Hinter dem Rücken seines Chefs, solange er noch in seinem Büro sitzen kann wahrscheinlich, macht er Geschäfte im völligen Eigeninteresse und sichert seine eigene Zukunft damit ab. Weil er sich natürlich erhofft, dass diese Schuldner ihm nachher wohlgesonnen sind und ihn vielleicht aufnehmen, ihm vielleicht doch einen Job anbieten. Er will seine eigene Zukunft absichern und nimmt dafür noch mehr Verluste für seinen Chef in Kauf. Er macht sich neue Freunde, die ihn hoffentlich, so hofft er, in Zukunft unterstützen werden. Das Überraschende ist jetzt, wie sein Chef reagiert. Was ist das für ein Typ? Er lobt ihn.
Ja? Vers 8. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter. Nun, der wird sich wohl kaum darüber freuen, dass der Verwalter ihn wiederum betrogen hat und ihn noch mehr Verluste gebracht hat. Aber was der Chef hier lobt oder respektvoll anerkennt, ist die Klugheit seines Verwalters. Das ist die Begründung, die wir in Vers 8 finden, weil er klug gehandelt hatte. Es ist ein bisschen so, als würde ein Geschäftsmann dem anderen zu ein paar richtig guten Deals gratulieren. So wirkt das hier. Der Chef erkennt an, dass sein Verwalter ziemlich raffiniert und auch klug vorausschauend gehandelt hat. Er hat seine Situation richtig eingeschätzt und das, was ihn erwartet, und echte Cleverness bewiesen. Auch wenn sein Verhalten keineswegs in Ordnung war. Ja, wir alle kennen das. Vielleicht kennen einige von euch die Filmreihe Oceans. Es geht um ein paar ziemlich clevere Banditen, die Casino-Besitzer ausrauben. Und wenn man sich das so anschaut, kann man den Diebstahl nicht gutheißen ethisch. Aber man schaut sich das an und denkt sich, clever. Ziemlich clever. Und das ist ungefähr das, was hier passiert. Und die Frage ist jetzt, was sollen wir jetzt davon lernen? Ja, Jesus will uns bestimmt kein ungerechtes, egoistisches und betrügerisches Handeln beibringen. Was ist also der Punkt in diesem Gleichnis, der für uns Relevanz hat? Und das Gute ist, dass Jesus selbst mit der Erklärung kommt und auch die Anwendung bringt im Rest des Abschnitts. Jesus nutzt dieses Gleichnis, um folgende Fragen zu beantworten. Wie sollen Menschen, die zu ihm gehören, in diesem Leben mit dem Mammon umgehen? Mammon ist aramäisch und bedeutet nichts anderes als Besitz. Ja? Das ist ein völlig neutrales Wort erstmal. Bedeutet einfach nur Besitz. Wie sieht eine christliche Vision für unser Verhältnis zu Geld und Besitz aus? Und Jesus zeigt uns, dass wir sowohl Eigenschaften dieses ungerechten Verwalters brauchen, aber er zeigt uns auch, wo wir uns unterscheiden sollten von diesem ungerechten Verwalter. Und ich weiß, es gibt zwei Themen, über die Christen absolut ungern reden. Geld und ihr wisst das andere schon. Aber Jesus redet darüber. Und ich hoffe, dass du jetzt nicht abschaltest, weil du denkst, okay, Geld, das ist, damit habe ich gar kein Problem. Lass dich mal mit hineinnehmen von Gott in seine Vision, wie du mit Geld und Besitz umgehen kannst. Weil ich glaube, dass das wirklich segensreich ist für dich und mich. Und was Gott uns hier mitgibt in diesem Text, sind drei entscheidende Appelle. Investiere vorausschauend, verwalte treu und bewahre oder behüte dein Herz. Investiere vorausschauend, verwalte treu und behüte dein Herz. Und das erste ist eben, investiere vorausschauend. Vor einiger Zeit gab es einen Artikel in der Welt, der Artikel hat sich mit einem Problem beschäftigt, das immer wieder junge Menschen vor allem betrifft. Und zwar die Beobachtung, dass immer weniger junge Menschen an ihre Versorgung im Alter denken. Ja, dort heißt es, es ist paradox. Die junge Generation kann nicht davon ausgehen, im Alter von der Rente so zu leben wie ihre Großeltern und Eltern. Geld beiseite gelegt wird schon, aber eher für andere Vorhaben als die Altersvorsorge, nämlich für Urlaubsreisen. Und eine typische Aussage, die man immer wieder findet, so der Journalist, ist, ich lebe hier und heute, was die Zukunft bringt, weiß doch sowieso niemand. Ja, leben im Hier und Jetzt, statt an morgen zu denken. Jesus fordert seine Jünger durch das Gleichnis auf, vorausschauend zu denken und zu investieren. Und er nimmt diesen untreuen Verwalter jetzt als Beispiel, der von seinem Chef ja genau dafür gelobt wird, dass er eben ziemlich klug und vorausschauend gehandelt hat. Er investierte in die Zukunft. Er war nicht naiv. Er wusste, in ein paar Tagen habe ich diesen Job nicht mehr. Ich muss jetzt schon in das investieren, was nachher kommt. Und Jesus nimmt das Lob des Chefs jetzt auf und sagt in Vers 8 und 9, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Ja, das klingt im ersten Moment ein bisschen geheimnisvoll, ein bisschen kryptisch, aber eigentlich hat Jesus hier eine sehr einfache Botschaft. Wir sollen mit unserem Geld und Besitz nicht so umgehen, als wüssten wir nicht, dass diese Welt vergehen wird. Und dass es eine Welt gibt, die an diese anschließt. Wir sollen mit unserem Geld und Besitz nicht so umgehen, als würden wir die Ewigkeit aus unserem Blickfeld ausklammern. Menschen, die nicht zu Gott gehören, investieren Zeit, Energie und Geld, um ihre eigenen Interessen und Ziele zu erreichen und tun das leidenschaftlich und clever. Der ungerechte Verwalter investierte in die Zeit nach seiner Entlassung. Er wusste, in ein paar Tagen habe ich nichts mehr. Ich muss vorsorgen. Dieser Kerl wusste seine Ressourcen zu nutzen für ein größeres Ziel. Und es ist genau das, was Jesus von seinen Jüngern fordert. So wie Nichtchristen Energie, Kraft und Finanzen einsetzen für Dinge und Ziele, die vergänglich sind, sollen wir, die wir wissen, dass dieses Leben nicht alles ist, unsere Energie und auch unsere Finanzen einsetzen für Dinge, die ewig bleiben. Deswegen redet er hier in Vers 9 von ewigen Zelten. In gewisser Weise kritisiert Jesus hier sogar seine Nachfolger. Und zwar folgendermaßen. Deswegen nimmt er das Beispiel von diesem ungerechten Verwalter. Nichtchristen investieren sich mit größerer Hingabe in Dinge, die einmal für immer vergehen werden, als Christen in ein Reich, von dem sie glauben, dass es für immer bleiben wird. Christen zeigen manchmal weniger Leidenschaft und Hingabe für Gottes ewiges Reich als verlorene Menschen für materielle Dinge, die eines Tages jeden Wert verlieren werden. Ja, manchmal, und ich hoffe, ich trete euch jetzt nicht zu nah, ich rede jetzt auch von mir selbst, manchmal denken, empfinden und investieren wir so, als sei diese Welt alles. Als gäbe es keinen Gott, der einmal Gericht halten wird. Als gäbe es keinen Himmel, der auf uns wartet. Aber es ist so. Alle Dinge, die wir jetzt in unseren Händen halten, sie werden vergehen. Und worauf wollen wir dann stolz sein, wenn alles einmal vergeht? Dass mein Aschehaufen größer ist als der meines Nachbarn? Christ zu sein bedeutet, in unserem Kopf und in unserem Herzen auf der Grenze hin zur Ewigkeit zu leben. Wir sollten mit der Haltung leben, dass dieses Leben eben nicht alles ist. Wir sollten in dem Bewusstsein leben, dass wir eines Tages alles hinter uns lassen werden. Unseren Besitz, unser Geld, unsere materiellen Errungenschaften. Und dieses Bewusstsein sollte dazu führen, dass wir unsere Ressourcen clever einsetzen. Und zwar clever aus Gottes Perspektive. Nämlich investiere in das, was nachher kommt, was nachher bleibt. Dass wir unsere Ressourcen primär voller Leidenschaft einsetzen für das, was Ewigkeitswert hat. Wir sollen uns, wie Jesus an einer anderen Stelle sagt, Schätze im Himmel sammeln. Überleg mal, wie anders dein Leben als Kind Gottes ist, wie anders die Perspektive für dich als Kind Gottes ist. Du wirst eine Ewigkeit lang Zeit haben, um Gottes Reichtum zu genießen. Während Menschen, die nicht zu Gott gehören, 80 Jahre, wenn es hochkommt, Zeit haben, bis sie alles verlieren werden. Das ist die Perspektive auf dein und mein Leben. Du wirst eine Ewigkeit haben, um Gottes Reichtum zu genießen, während Menschen, die nicht zu Gott gehören, 80 Jahre oder vielleicht ein paar mehr haben, bis sie alles verlieren werden. Christ zu sein bedeutet, in unserem Kopf und in unserem Herzen auf der Grenze hin zur Ewigkeit zu leben. Und glaub mir, das bedeutet nicht, dass wir weltfremd sind. Himmlische Verankerung verändert unser Leben im Hier und Jetzt. Und je mehr ich im Himmel verankert bin, umso brauchbarer bin ich für die Erde. Umso brauchbarer bin ich für die Erde. Und deshalb will ich uns ermutigen, Lasst den Himmel unsere Entscheidungen und unser Geben prägen. Lasst den Himmel unsere Prioritäten formen. Investiere vorausschauend, klug und voller Freude in das, was ewig bleiben wird. Und das ist Gottes Reich. Das ist Gottes Reich. Das ist die Mission, die Evangelisation. Es sind Menschen. Investiere in Gottes Reich. Investiere in die Ewigkeit. Und das gilt nicht nur für unser Geld und unseren Besitz, sondern auch für alle anderen Ressourcen, die Gott uns gibt. Zeit, Kraft, Gedanken. Aber wie toll wird das einmal sein, oder? Wenn wir bei Gott sind und uns jemand über den Weg läuft, den wir nicht kennen. Und der uns sagen wird, hey, ich komme aus dem und dem Land und du hast regelmäßig gegeben. Dadurch wurde mir eine Mission unterstützt und ich bin zum Glauben an Jesus gekommen. Ich bin hier, weil du gegeben hast. Ich bin hier, weil du gegeben hast. Was für eine geniale Freude wird das sein im Himmel an den Momenten, wenn wir merken, wir haben investiert in das, was immer bleibt. Wir sollen aber nicht nur vorausschauend und klug investieren, sondern wir sollen auch treu verwalten. Das ist das zweite Prinzip, das Jesus uns hier mitgibt. Habt ihr schon mal diese sehr unangenehme Erfahrung gemacht, dass ihr etwas geliehen bekommen habt und es ist in euer Machtbereich kaputt gegangen? Ja, jemand leiht euch ein Auto, sein Auto, und ihr haut eine fette Macke rein. Jemand leiht uns sein Werkzeug und wir machen es kaputt. Papa, wenn du zuschaust, ist mir passiert letzte Woche. Habe ich dir noch gar nicht erzählt. Extrem unangenehm. Extrem unangenehm. Schlimm genug. Aber was ist jetzt, wenn wir das auch noch vorsätzlich machen? Wenn wir das vorsätzlich machen, wir bekommen etwas anvertraut und wir gehen mit der Sache nicht um, wie man damit umgehen sollte. Und diese Sache geht kaputt. Tatsache ist, wir als Menschen gehen immer wieder so mit den Ressourcen um, die Gott uns anvertraut. Mit unserer Zeit, unserer Kraft, unseren Gedanken und eben auch unserem Geld und unserem Besitz. Ja, vielleicht erinnert ihr euch an unsere letzte Predigtreihe durch die ersten Kapitel der Bibel. Dort hatten wir uns auch mit Gottes Idee für unser Menschsein beschäftigt. Und was haben wir dort über den Menschen gelernt? Er sollte Verwalter sein, ein treuer Verwalter. Gottes Schöpfung verwalten und gestalten. Und durch die Sünde, haben wir gesehen, haben wir jetzt die Tendenz, die Dinge, die unser Schöpfer uns in seiner Güte schenkt und anvertraut, zu verschwenden, falsch einzusetzen oder sogar zu missbrauchen. Aber als Menschen, die jetzt zu Jesus gehören, sind wir dazu berufen, Gottes Idee für das Menschsein vor den Augen unserer Mitmenschen zu leben. Heißt, wir sollen seine Verwalter sein und die Gaben, die er uns anvertraut, so einsetzen, dass er dadurch groß gemacht wird und wir und unsere Nächsten Segen erfahren. Wir sollen treue Verwalter sein. Deshalb sagt Jesus hier in Vers 10, schaut mal da rein, er sagt in Vers 10, wer im Geringsten treu ist, ist auch im Vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in Vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Jesus nennt hier den Mammon ungerecht, weil er damit meint, das gehört zu der gefallenen Welt und es wird vergehen. Und was Jesus hier sagt ist, die Sache mit dem Geld und dem Besitz ist eine relativ kleine Sache. Sie ist nicht trivial, aber viel weniger bedeutend als andere Sachen. Beziehungen, Ehe, Dienst an Menschen, Erziehung von Kindern, Leitung einer Gemeinde, was auch immer. Und als seine Jünger sollen wir uns aber in diesen kleinen Dingen als treu erweisen, um auch für die wichtigen Aufgaben treu sein zu können. Und diese vergleichsweise kleine Aufgabe mit dem Geld und dem Besitz ist wie ein Test für uns. Ein Test für den Charakter und unser Herz. Wir sollen treue Verwalter sein. Und dass Jesus uns hier als Verwalter beschreibt, ist schon total wichtig. Wenn wir Verwalter sein, bedeutet das nämlich, das Geld, das wir haben und der Besitz, den wir uns damit anhäufen, gehören nicht uns. Es gehört alles bis zum letzten Cent unserem Schöpfer. Das ist, was David an einer Stelle so toll bekennt. Dein ist die Erde und alles, was darin ist. Und ich glaube, hier müssen wir so eine Haltung entwickeln. Mein Mentor Matthias Lohmann hat einmal so eine Story erzählt, wie er einen Mann, der relativ jung zum Glauben gekommen ist, mal das Prinzip des Zehnten erklärt hat. Und die Reaktion dieses Mannes war folgende. Das ist ja Hammer. Das heißt, 90% überlässt Gott mir? 90? Ich meine, alles ist seins. Ja, das Prinzip des Alten Testaments, das ist der Zehnte. Ne? 10 nur? Und 90 darf ich haben? Natürlich will Gott, dass wir auch da großzügiger werden mit der Zeit. Aber ist es interessant, mal so rumzudenken? Gott hätte ja auch andersrum sagen können. Ne? Ich will 90, ihr dürft 10 behalten. Aber ich glaube, unser Herz muss sich manchmal an Großzügigkeit wieder gewöhnen, um so reagieren zu können. Es gibt diese tolle Szene im Alten Testament, in der König David das Volk Gottes auffordert, für den Bau des Tempels zu geben. Und zu seinem Erstaunen gibt Israel total viel, total freigebig. Und David ist so geschockt, also positiv geschockt davon, dass er anfängt anzubeten. Und in seinem Lobpreis sagt er etwas sehr Entscheidendes. Habe ich die Stelle jetzt? Hier, die Stelle meine ich. 1. Chronik 29, Vers 14. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Interessant, oder? Bei uns ist es okay, ich gebe aus meinem Portemonnaie Gott etwas von mir. Nein. Die Perspektive der Schrift ist, ich gebe Gott das zurück, was er mir gerade gegeben hat. Ich gebe ihm das nur zurück. Genial, oder? Verwalter. Und was bedeutet es dann für dich und mich, unsere Ressourcen, unser Geld und unseren Besitz treu zu verwalten und einzusetzen? Weil das, finde ich, sind jetzt die spannenden Fragen, oder? Was bedeutet es, treu zu verwalten? Was bedeutet es, dass du mit deinem Geld, das Gott dir anvertraut, das du verdienst, treu umzugehen? Nun, ich glaube, wir sind treue Verwalter, wenn wir unser Geld und unseren Besitz nicht als eine Ressource verstehen, auf die wir Anspruch haben, sondern als ein von Gott geliehenes, anvertrautes Gut, das wir verwalten und einsetzen dürfen. Wir brauchen also erstmal das richtige Denken über das, was wir haben. Wir sind dann auch treue Verwalter, wenn wir das, was Gott uns schenkt, den Reichtum auch, den wir haben, nicht für selbstverständlich nehmen, sondern in tiefer Dankbarkeit genießen und ihm damit die Ehre geben. Wir sind dann treue Verwalter, wenn sich im Einsatz unserer Finanzen, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber ich glaube, es ist total relevant, wir sind treue Verwalter, wenn sich im Einsatz unserer Finanzen die Prioritäten Gottes widerspiegeln. Der Wert von Gottes Reich sich widerspiegelt. Und die Testfrage ist hier, nutze ich Geld und materiellen Besitz, um vor allem mir und meinen Träumen zu dienen? Oder ist Gottes Reich, ist Gemeinde, ist Mission auf meinem Schirm? Wenn ich über den Einsatz meiner Finanzen nachdenke. Denke ich beim Einsatz meines Geldes nur ans Diesseits oder auch an die Ewigkeit? Ich glaube auch, dass wir dann treue Verwalter sind, wenn wir anfangen, echte, vom Evangelium motivierte Großzügigkeit zu praktizieren, weil wir in Christus unendlich großzügig beschenkt wurden. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass dein Geben, dein Abgeben ein konkreter Indikator dafür ist, wie sehr dein Herz vom Evangelium gepackt ist? Paulus macht das im 2. Korintherbrief deutlich, Kapitel 8 und 9. Und zuletzt, wir sind dann treue Verwalter, wenn wir, egal wie hoch unser Einkommen ist, regelmäßig und treu geben, um durch unsere Gaben Gottes Reich zu fördern und Gutes zu tun, um damit gegen den Geiz und die Habgier in unserem Herzen zu kämpfen. Ich habe mal eine ganz spannende Frage für uns. Wenn Gott uns mehr gibt, verändert das nur unseren Lebens- oder auch unseren Gebensstandard? Darum geht's. Wenn Gott uns mehr anvertraut, was verändert das? Dienen wir mehr uns oder fangen wir auch an, mehr zu investieren in Gottes Reich? Bist du ein treuer Verwalter? Wir sind genau wie der schlechte Verwalter in unserem Gleichnis und hier sollten wir uns nämlich unterscheiden. In der Lage, untreu zu sein und Gottes Eigentum zu verschwenden, falsch einzusetzen, falsch zu priorisieren und im schlimmsten Fall zu missbrauchen. Und unser Umgang mit Geld und Besitz kann in diese zwei Richtungen laufen. Wir können unser Geld einsetzen, um primär uns zu dienen und unseren Träumen und Zielen, weil wir vielleicht unbewusst davon ausgehen, dass das unser Geld ist. Oder aber wir setzen es ein zu Gottes Ehre, zur Förderung seines Reichs und zum Segen unserer Mitmenschen und von uns selbst. Und ich fand es passend und herausfordernd, was ein amerikanischer Pastor in einem kürzlich auch in Deutschland erschienenen Buch geschrieben hat. Das Buch heißt Gott, Gier und Geld. Dieser Pastor hat sich vor einigen Jahren abgewandt von einer Bewegung, die man in den USA Prosperity Gospel nennt. Also Wohlstandsevangelium. Wohlstandsevangelium. Und er hat Folgendes geschrieben. Wie jeder Christ möchte auch ich zur Ehre Gottes leben und meine Gaben, Talente, Mittel und auch mein Zeugnis dazu einsetzen, andere auf Gott hinzuweisen. Ich möchte nur ein Königreich, das aufgebaut wird, nur einen König, dem ich diene und nur einen Namen, der bekannt wird. Jesus ist meine Motivation. Jesus ist meine Motivation. Wir sind berufen, treue Verwalter zu sein. Ja? Unser Umgang und Einsatz mit Geld ist eine Art Test für uns und unser Herz. Es ist ein Indikator, der zeigt, wie es in unserem Herzen aussieht und wer tatsächlich auf dem Thron unseres Herzens sitzt. Und deshalb gibt Jesus noch einen letzten Appell uns mit, nämlich behüte dein Herz. Und das sind die Verse 12 und 13. Die Jüngeren unter uns hier, aber vielleicht auch andere, kennen den Rapper 50 Cent. Und er ist schon seit einigen Jahren nicht nur Musiker, sondern eben auch Schauspieler. Und auf einer Pressekonferenz zu einem seiner Filme wurde er gefragt, warum er jetzt auch im Filmbusiness unterwegs ist. Und seine Antwort fand ich total ehrlich und interessant. Was soll ich sagen? Ich liebe Geld. Was soll ich sagen? Ich liebe Geld. Und diese Antwort ist dahingehend interessant, weil sie zeigt, wie wir Menschen ticken. Das, was wir lieben, beeinflusst unsere Entscheidungen. Die Wege, die wir gehen, die Prioritäten, die wir setzen, das, was ich liebe, wird mich bestimmen. Mein Herz, meine Empfindungen, mein Denken. Und Jesus geht auf dieses Problem jetzt ein, nämlich dass Geld und materieller Besitz für uns zu mehr werden können, als sie sein sollten. Sie können für uns zu Ersatzgöttern werden, die unsere Liebe und Hingabe für sich haben wollen. Schaut mal, was er hier in Vers 12 sagt. In Vers 13. Kein Haussklave kann zwei Herren dienen. Denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, Jesus nutzt hier ganz starke Verneinungen. Er sagt so, kein Haussklave kann zwei Herren dienen. Und später am Ende, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also für Jesus gibt es nur diese zwei Optionen. Entweder Gott oder Mammon. Dein Herz kann nur einem von beiden gehören. Und wisst ihr, wie klein oder vergleichsweise unbedeutend unser Umgang mit Geld ist, er ist höchst informativ. Nämlich, weil unsere Haltung zu und unser Umgang mit Geld wie ein sichtbarer Test ist für unser Herz. Beides offenbart, wo unser Herz tatsächlich liegt. Aus diesem Grund sagt Jesus ja auch diesen berühmten Satz, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Was ich wertschätze und liebe, wird gerade hier bei meinem Umgang mit Geld und Besitz so schonungslos deutlich. Hier wird mein Herz offenbart. Um es mit Jesu Worten zu sagen, hier wird sichtbar, wer mein König ist, wem ich diene, ja, wem mein Herz gehört. Und deswegen finde ich es interessant, dass wir als Christen dazu neigen, so wenig über das Thema Geld zu sprechen. Denn wir müssen verstehen, Geldangelegenheiten sind Herzensangelegenheiten. Geldangelegenheiten sind Herzensangelegenheiten aus Jesu Sicht. Und deswegen sind es Anbetungsangelegenheiten. Nichts anderes will Jesus hier sagen. Deshalb spricht er so von Dienen und Lieben. Es geht hier um die Frage, wem mein Herz gehört, wo es zur Ruhe kommt, wohin es gezogen wird, wonach ich trachte. Und Jesus stellt uns hier vor eine Entscheidung, die gerade in unserer Welt total herausfordernd ist. Unsere Gesellschaft ist total materialistisch fokussiert. Ja, was auch nicht verwunderlich ist, weil Menschen ohne Gott und ohne eine Ewigkeitsperspektive ausschließlich diesseitig denken, fühlen und handeln. Und in so einer Welt fordert uns Jesus auf, lebt anders, denkt anders, fühlt anders. Macht in dieser Welt deutlich, dass ihr einem anderen König gehört und zu einem anderen Reich, das über dieses Leben hinausgeht. Und trotzdem glaube ich, dass wir trotz unserer Berufung als Christen angefochten sind in diesem Bereich. Wir können so schnell vor dem Gott niederknien, den wir uns erwirtschaften. Ja, woran erkennt man, dass Geld und Besitz mehr für dich und mich sind, als sie sein sollten? Ich glaube, dass das auf mehreren Ebenen deutlich werden kann. Da ist zunächst einmal eine innere Haltung. Wir können unser Vertrauen auf das legen, was wir haben. Wir fangen an, unsere Sicherheit und Hoffnung in Geld und Besitz zu verankern. Wir bringen unser Herz nicht mehr bei Gott im Gebet zur Ruhe, sondern bei dem, was wir haben, und werden unruhig, wenn wir es nicht haben. Wir können uns und unseren Wert, unsere Bedeutung über das definieren, was wir verdienen. Und so verschmilzt unsere Identität, wie wir uns verstehen, immer mehr mit unserem Kontostand oder den letzten Neuanschaffungen. Unsere Gedanken kreisen sich ständig darum, etwas Neues anzuschaffen. Nur das scheint uns das Gefühl zu geben, zu leben. Und wenn ich es nicht habe, dann lebe ich nicht. Und gerade in einer Welt, wo der nächste Kauf nur einen Klick entfernt ist, ist hier so eine große Gefahr. Geld ist für dich und mich mehr, als es sein sollte, wenn die vergänglichen Dinge, die ich damit kaufe, und das ist spannend, Geld ist für dich und mich mehr, als es sein sollte, wenn die vergänglichen Dinge, die ich damit kaufe, in meinem Herzen zu mehr Freude und Glück führen als Jesus, sein Wort und sein Reich. Dann habe ich ein Problem. Ja, ich weiß, es gibt Männer, auch Frauen, aber ich rede so aus der Perspektive eines Mannes. Es gibt Männer, die zu mir sagen, Rudi, ich bin nicht so der emotionale Typ. Tritt einmal auf sein iPhone. Mach einen Kratzer in seinen neuen Wagen. Er kann emotional sein. Denn wo dein Herz ist, ist auch dein Schatz. Wenn das, was du dir mit deinem Geld erwirtschaftest, in deinem Herzen zu mehr Freude, mehr Sicherheit, mehr dem Gefühl von Bedeutung und Wert führt, als das, was Jesus dir sagt, als das, was Jesus dir gibt, dann hast du, dann habe ich, dann haben wir ein Herzensproblem. Und deshalb ist Jesus so deutlich in Bezug auf das Thema Geld, weil er sich der Gefahr bewusst ist, die hier für uns liegt. Es geht um unser Herz und die Frage, wen wir am meisten lieben. Und Tatsache ist, Geld als Gott kann deshalb so gefährlich werden, weil er so viel verspricht. Luxus, Komfort, Sicherheit, Bedeutung, Anerkennung. Aber wie attraktiv dieser Gott auch sein mag, er wird uns, wenn wir uns auf ihn einlassen, zerstören. Er wird unser Herz gefangen nehmen. Er wird uns von Menschen trennen. Er wird unser Leben krank machen. Er wird unsere Kraft, Zeit und Liebe an sich binden. Er kann das Potenzial entwickeln, unsere Herzen von Jesus loszueisen. Und deshalb behüte dein Herz. Deshalb sagt Paulus an einer Stelle zu den Reichen, und ich glaube, dass wir eigentlich alle hier in gewisser Weise reich sind. Er sagt zu ihnen, setzt eure Hoffnung nicht auf die Ungewissheit des Reichtums, sondern auf Gott. Nimm dir vielleicht mal diesen Satz mit aus dieser Predigt. Mach Geld und Besitz zu Freunden und Wegbegleitern, die dir helfen, Gott groß zu machen und für andere zum Segen zu sein. Aber lass sie niemals zu Tyrannen werden, die dein Herz von Jesus lösen. Mach Geld und Besitz zu Freunden und Wegbegleitern, die dir helfen, Gott groß zu machen und für andere zum Segen zu sein. Aber lass sie nicht zu Tyrannen werden, die dein Herz von Jesus wegziehen. Drei unglaublich wichtige Lehren, die Jesus für uns hier hat. Investiere vorausschauend, verwalte treu, behüte dein Herz. Er redet hier Klartext mit uns. Und das heißt, er redet auch zu uns hier, weil wir seine Jünger sind. Und er möchte, dass wir immer mehr verändert werden und mit unserem Leben zeigen, dass er unser König ist. Wie jeder Christ möchte auch ich zur Ehre Gottes leben und meine Gaben, Talente, Mittel und auch meine Zeugnis dazu einsetzen, andere auf Gott hinzuweisen. Ich möchte nur ein Königreich, das aufgebaut wird, nur einen König, dem ich diene und nur einen Namen, der bekannt wird. Jesus ist meine Motivation. Jesus ist meine Motivation. Wir geben, weil der Vater seinen Sohn gab, weil er alles gab, alles, ja sein Leben investierte für ein größeres Ziel, nämlich deine und meine Rettung. Und deshalb wollen wir geben, weil er sich gegeben hat. Jesus ist unsere Motivation. Amen.